Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Punkt 9. Erstes.
Vom Rathaus schlägt's
Vom Rathaus,
9.
um Rathaus haben wir ein bisschen eher drüber. Ich bin
Ja,
gespannt. Die Kirchenglocken kommen später.
ja,
Es ist aber die Frage, wer recht hat.
ja.
Don Camillo und Pepone. Gell? Ein herzliches Grüß Gott zusammen. Guten Morgen zu unserem letzten Online-Frühstück vor der Fastenzeit.
Auch von mir einen guten Morgen. Ich sage normal bei der Tagesschau, der Zuständige für den Sport. Auch von mir einen guten Morgen der Runde. Freue mich.
Zuständig für den Sport, aber heute zuständig für die Bibel.
Ja.
Aber unsere erste Frage, ich habe es ja gesagt, die ersten zwei Fragen ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee? Und die zweite Frage ist, wer sitzt am Frühstückstisch?
Ja, wie ich meinen Kaffee trinke, da muss man etwas differenzieren. Heute Mittwoch bin ich traditionell allein am Frühstückstisch. Die Hausfrau Anita ist im Haus der Begegnung. Auch in der Pandemiezeit ist da der Mittwochvormittag mit den Leitungspersonen besetzt und da bin ich allein beim Frühstück und mache mir einen Kaffee mit einer Milli und schneide mir zwei Scheiben Brot runter und es gibt da Butter und Honig. Honig, ja. Und ein paar Wurst und am Freitag ein Käse. Und das ist Gwen. Und das mache ich normal selber und richte das her. Jetzt in der Zeit, da haben wir häufig zu zweit frühstücken. Das hat es eigentlich so noch nie gegeben. Aber das schulden wir jetzt der Pandemie. Und, was müssen wir noch dazu sagen, manchmal gibt es einen Überraschungsgast, den die Anita hergestellt oder Überraschungsgäste zum Frühstück an besonderen Tagen.
Am Josefstag zum
Zum
Beispiel.
Beispiel.
Ja, du hast ja letzte Woche Namenstag gehabt,
Ja,
alles Gute nochmal.
danke.
Der Josef, der hat ja so ein bisschen so einen Aufschwung, habe ich gespürt. Also meine ich zu beobachten, zumindest bei
Ja.
uns im Märchen, wir haben jetzt eine Josefsfigur. Josef war auch bei uns Thema letzten Freitag. Ja, da wird eine Person herausgeholt wieder, die vielleicht uns etwas zu sagen hat.
Ja, Papst Franziskus in seiner Freiheit, er hat
Ja.
einfach ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen und hat es dann der Welt sozusagen überlassen. Aber er hat ein wunderbares Schreiben herausgegeben. Und ich habe mir erlaubt, heuer zum Tag des heiligen Josef einigen Trägern, Trägerinnen dieses Namens, dieses Schreiben zu schicken, weil es für sehr gut hält. Ja. Josef, der stark ist, zum Beispiel im Annehmen, das hat mir immer gefallen. Ja. Freue mich, dass ich diesen Namen gekriegt habe, auch meinem Vater.
Also bist zufrieden mit dem Namen.
Sehr.
Das ist schon mal viel wert.
Und zwar mit den beiden Varianten, Josef und Sepp.
Und der Sepp.
Beides.
Fischer Josef, Fischer Sepp. Bekannt aus Burghausen. Schauen wir mal kurz hinein, wo kommt der Josef Fischer her? Ich habe vorher gesagt, du bist von Horming aufgefahren auf Altering. Früher hätte ich gesagt, du bist von Burghausen umgefahren. Die Ecke ist dir vertraut, weil du
Ja.
bist daheim aufgewachsen in Marktlunden.
Nach Altötting sind wir immer aufgefahren, von daheim. Also jetzt Gemeinde Marktl am Inn, früher Gemeinde Marktl-Berg, Ortsteil beziehungsweise zwei Höfe, Manngassen,
Mangassen.
42. Das haben sie mir beigebracht. Das muss ich wissen, wenn ich mir als Kind einmal verlaufe, wo ich herkomme.
Ich bin der Fischer Seppi aus Mangassen 42.
Postmerkel am Inn.
Postmerkel am Inn. Telefonnummer hast du da wahrscheinlich auswendig gelernt.
Freilich. Ja, die haben wir damals noch nicht so gehabt, die ich glaube, hat es noch ganz gegeben. Aber später,
Später
ja. Die
dann.
haben es heute noch. Ja. Eine dreistellige Zahl, heute noch.
Alter Existen. Bleiben wir bei den Telefonnummern. Die haben sich ja im Laufe deines Lebens ja immer wieder gewandelt und hat geändert worden durch verschiedene Stationen. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Vorwahlnummern hören. Ich glaube, Passau.
0851, ja, Passau.
Burghausen.
08677.
Merkel.
08678.
Ah, gut. Haben wir noch eine vergessen, wo du warst?
09956, wo ich kein Plan war.
Das ist dann Borischer Wald
Im
eigentlich.
Vilstal, ne?
Ein Vilstal.
Ja, Landkreis Dingolfing, Landau.
Also. Da gehen wir es nochmal um. Mangassen 42, da ist er daheim gewesen. Dann ist er nach Burghausen gekommen, glaube ich, ins Studienseminar.
Nein, er ist gleich nach Passau gekommen.
Ah, du bist gleich nach Passau gekommen.
75 Kilometer Mangassen, Passau. Stadt 17 Kilometer Mangassen, Burghausen. Es ist so gewesen und es ist so gekommen. Es war eine lange Geschichte.
Ja.
Ja, die erzähle ich anders
mal. Schauen wir anders mal. Also, dann ist Passau Studienseminar.
Ja, Seminar St. Max, Seminar St. Valentin, 59 bis 68, im Jahr 68, gell?
Ja.
Abiturient.
Da bist du 68er.
Ja. Und wir.
Ach so eine Revolution.
Ja, schon. Das war damals alles natürlich im Kirchenformat oder im Küchenformat, sagen wir mal so, ja, heruntergebrochen. Aber es war bei uns lebendig und man hat genau den Bruch oder den Übergang der Zeit genau mitverfolgt. Ja.
Du bist 68, hast Abitur gemacht, die zwei Seminarien
ja
schon erlebt und dann sofort ins dritte Seminar.
Sofort ins dritte Seminar. Man hat nur also seine Bettzeit packen müssen und ein paar Schritte gehen noch von Domplatz 7 nach Domplatz 5. Gell? Und es war dann für uns im ersten Semester, was ich auch so gestellt, das verträgt sich nicht. Wir haben uns zu dritt gefunden. Wir haben den Zustand nicht mehr ausgehalten, dass man da so drin sitzt und da so versorgt ist und das geht alles so weiter. Und auf einmal sind wir irgendwo und wir wissen gar nicht wieso. Und zu dritt haben wir dann den Entschluss gefasst, dass wir aus dem Seminar hinausgehen und uns gemeinsam eine Wohnung nehmen. Man hat uns dann als Kommune bezeichnet, im Stil der damaligen Zeit, hat es ja in Berlin die Kommunen gegeben und die Mitglieder waren die Kommunarden. Das war die Sprache, mit der man uns da betitelt hat.
Also aus dem Priesterseminar herausgetreten,
ja,
in eine eigene Communitas.
Ja, in eine Wohnung.
Wer war da dabei?
Ja, die Kollegen Josef Werkstätter und Otto Schwank.
Der Werkstätter Josef, Kurseelsorger gewesen dann, und Pfarrer von Bad Füssing,
Domkapitular.
Ja, Regens.
Regens.
Und Otto Schwank, das war mein Professor in der Neutestamentabteilung.
Ja, ja, ja.
Er war super.
Ja,
ah, der war gut. Der hat den mal zuhören können. Der war auch mal interessant, gell?
Ja, den müsstest du mal anlachen.
Ja, den kann man mal fragen. Dann warst du in der Kommune, ja, mit so lange Haar, oder wie ist das gewesen?
Naja, also ich habe damals schon noch längere Haare gehabt, aber es war damals schon so, wie ich dann Kaplan war, gell, war ein Bub da, gell? Ein Bub, und der hat mich einfach gemengt. Und dann haben sie gesagt, jetzt musst du mal zum Friseur gehen. Da hat er gesagt, er möchte es aber so haben wie der Pfarrer Fischer. Nämlich da vorne nicht so viel und hinten ein wenig mehr.
Du hast das dahinter wachsen lassen.
Ja.
Ja, das ist ja gut. Das ist ganz gut.
Aber in bescheidenen Maße, ja. Da haben wir wahrscheinlich schon verrückt ausgeschaut. Ja.
Aber dann das Theologiestudium mit Ernst und mit Freude?
Mit Ernst und Freude, ja. Also das war die Leidenschaft. Diese 5 Jahre Studium der Theologie, ich habe mir am Ende gedacht, naja, jetzt hilft es ja nicht, es ist das Studium vorbei. Also ewig schon, ja. Ich habe mit Leidenschaft Theologie studiert und danke heute allen Möglichkeiten. Einschließlich dessen, dass wir im Gymnasium 6 Jahre Griechisch gehabt haben, weil das als Grundlage für das Neue Testament für die dann unersetzlich war, bin ich heute noch froh. Ich bereite jede Predigt aus dem Griechischen vor, muss ich so sagen. Ohne dass ich da angeben möchte.
Nein, überhaupt nicht
angeben. Das ist mir zur Leib- und Magenspeise geworden. Ja.
Da kommen wir, glaube ich, später
mit. Ja, kommen wir noch drauf.
Jetzt schauen wir noch weiter, dann bist du geweiht worden.
1974.
74, ja. Weltmeisterschaft.
Ja, 74. Genau, am Tag, als der Josef Werkstätter Primitz hatte,
ja,
sind wir Weltmeister geworden. Am 7. Juli 74.
Ja. Ich war noch ein Pfarrer, aber wir haben Weltmeister.
Und natürlich hat man das später angeschaut, da war die ganze heilige Gaudi vorbei. Und das Spiel war am Nachmittag oder späten Nachmittag, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Und natürlich haben wir das dann mitverfolgt.
Gell? Ja, gut.
In Reisschach.
In Reisschach.
Ja.
Dann war so, dann kommt die Kaplanszeit, du warst dann im Vilstal, hast du gesagt?
Ja, ich habe mein Praktikum auch schon im Pfarrverband Aufhausen gemacht. Der Pfarrverband Aufhausen war der erste Pfarrverband der Diözese. 1969 gegründet mit dem Pfarrer Lorenz Rauschecker und Kaplan Alois Leutgeb und dem Pfarrassistenten, so hat es geheißen, Heinz Madecker. Da war ich dann im Praktikum. 6 kleine Pfarreien sind über Nacht zusammengewürfelt worden. Also nicht sehr nach deren Willen, sondern ganz im Gegenteil. Es war ein mühsames und schwieriges Zusammenwachsen. Und ich bin dann der zweite Kaplan, bin dort sozusagen. Und war für mich eine wunderbare Zeit. Und der Pfarrer Rauschecker war sozusagen mein Chef, aber ich muss sagen, sozusagen, weil ich war von Anfang an so mit ihm gleichberechtigt. Also ich habe alles auch gehabt, wie er.
Ja. Okay.
3 Gottesdienste, Samstag, Sonntag und dann die Jugend und die vielen Gruppen, die wir gehabt haben. Es war die Zeit der Synode, der Würzburger Synode. Und da hat es auch einen Ausschuss Synode gegeben im Pfarrverband, von einem Laien geleitet. Gell? Und Gesprächskreise hat es gegeben, das war für mich eine wichtige Sache. Ja.
Das war so, auch ist halt die Spur schon mal gelegt worden.
Ja, die kleinen Räume. Also es war, es waren ja 4 Landpfarreien. Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Der Otto Schwankl hat zu mir gesagt, du bist der Landkaplan par excellence.
Oh.
Ja.
Landkaplan.
Ja.
Kaplanszeit, dann ist immer die Frage, wird man eine Pfarrei kriegen? Oder welche magst du? Kann man sich aussuchen?
Naja, es war dann so, ist ein Anruf gekommen vom Regens Eder, der Regens Eder, und gesagt, die CAJ, junge christliche Arbeitnehmer, die wollen die als Diözesankaplan. Aber hat er gesagt, überleg das gut. Du kannst vielleicht auch noch was anderes machen. Das hat mich in eine Spannung gebracht, die bis heute andauert. Weil ich natürlich dann nicht CAJ-Kaplan geworden bin, obwohl ich das 3 Jahre ehrenamtlich da mitgemacht habe, weil ich es keinen gehabt habe.
Ja.
Das scheint in keiner Aktenlage auf. Und ich habe dann das akzeptiert, was der Regens Eder wollte, mich als seinen Mitarbeiter im Priesterseminar, als ganz blutjungen Kaplan, als hat er sozusagen mir den Titel gegeben, Assistent am Priesterseminar, und ich sollte noch und hätte die Chance weiter zu studieren. Und beides habe ich gern ergriffen, muss ich sagen.
Aha.
Und habe dann in Passau eine Wohnung mir genommen, nicht im Seminar. Das kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen. Als Subregens war ich dann später, habe ich eine eigene Wohnung gehabt und einen wunderbaren Gottesdienst haben hat sich für uns miteinander ergeben. In der Studienkirche ist mir angetragen worden, oder du sollst den Gottesdienst halten am Sonntag um 10 Uhr für Kinder und Erwachsene. Und das ist ein sehender Renner geworden, das ganz aus ist.
Da, Familiengottesdienst.
Ja, da war alles bei uns. Da waren die Kinder vom Altstadtwaisenhaus und die alten Leute von der Ortsspitze und die Leute vom Jugendamt, die Mitarbeiter, weil ich mit denen gut beieinander war, und immer wieder Studenten vom Priesterseminar, die dann da ihre erste Predigt gehalten haben am Sonntag. Wir haben wunderbare Choralgesänge gehört und ganz andere Sachen auch. Es war ein solches Miteinander. 6 Jahre lang habe ich diese Kirche gehabt. Das war für mich ein Jungbrunnen, bin mit Leuten von damals heute noch in Verbindung.
Mitte der 80er Jahre?
Ja, 77 bis 83.
Bis 83. Dann ist es weitergegangen, jetzt gehen wir es durch die Stationen.
Ja, daraus habe ich einen Cut gemacht. Meine Studiererei hat sehr gelitten. Ich habe viel gelernt, aber es ist kein Titel herausgekommen.
Okay. Nein. Kein Aktenvermerk.
Dann habe ich gesagt, waren wir schon dran an der Gemeindeberatung. Also es ist in der Zeit, wo es übrigens war, mit Zulehnern ganz viel gelaufen. Wir haben Berufseinführung für Kapläne und Pastoralassistenten erfunden. Ja. Und ich habe da 4 Jahre leitend mitgearbeitet.
Den Berufszweig hast du dann erst, weißt du erst?
Der ist da entstanden.
Genau.
Wir haben dann Gemeindeberatung da kreiert, eine Erfindung aus dem evangelischen Bereich, und haben wir zu zweit eine Ausbildung gemacht, der Franz Lunger und ich, bei der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, als einzige und erste Katholen waren wir da dort, bestaunt, wer wir da sind. Es war abenteuerlich. Das hat sich alles so angebahnt und ich habe dann gesagt, Wenn die Gemeindeberatung was Gescheites werden soll, dann brauche ich dafür eine halbe Stelle. Und das war damals möglich.
Ja.
Und dann hat es geheißen, da brauchst du aber noch was dazu. Und ich habe mir vorgestellt, eine Stelle mit Behinderten zu arbeiten. Aber der Regens hat gesagt, da werden wir keine Stelle kriegen. Dann bin ich Pfarrer in Dommelstadel geworden, weil das gerade frei war, neben Passau.
Ob man da fahren können? Gut.
12 Kilometer, ja, bestens. Ja. Und dann haben sie gesagt, in Dommelstadel, da brauchst du eh nichts da, weil da waren so viele aktive Laien. Ich muss sagen, die aktiven Laien haben wir so viel Arbeit gemacht. Ja, vielleicht anders nicht. Es war aber für mich eine ganz gute, unbändige Lehrzeit. Ich war für alles zuständig, für den Kindergarten und für die Landjugend und bin im Alpenclub dabei gewesen und im Pfarrgemeinderat und war in der Zeit mit Zulehner ganz viel beieinander im Aufbau des Grundkurs gemeindlichen Glaubens.
Den du dann nach Burghausen mitgenommen hast.
Den ich dann nach Burghausen mitgenommen habe. Ist es nicht so weit, ich war 7 Jahre in Dommelstadel, habe mich dann einmal um eine Pfarrei beworben. Dann kam ein Anruf vom Generalvikar, sofort den Bischof Eder, der gerade in der Schweiz ist, anrufen. Und du musst auf der Stelle deine Bewerbung zurücknehmen. Also wir haben was anderes vor, so ungefähr. Das habe ich halt getan, weil ich das immer so getan habe, was man dann von mir verlangt hat. Und, ja, im Jahr drauf kam dann diese Sache mit Burghausen, St. Altmann, das Seminar, das geschlossen wird. Und wo sie sich was überlegt haben in Richtung Grundkurs gemeindlichen Glaubens, und das musst dann du machen.
Anfang der 90er.
Ja, 90 war das. 90. Mhm. In diesem Jahr, also 89, 90, im Jahr der Wende, da hat sich das so ergeben. Und ich habe diese Gelegenheit ergriffen. Und die Anita war meine Haushälterin, hat aus Dommelstadel gestammt, ist da in den Haushalt gekommen zu mir. Und da hat er gesagt, du musst jetzt mit ihr mitgehen. Und das hat sich so wunderbar ergeben. Sie hat als Hauswirtschaftsleiterin ja gelernt gehabt und konnte dann diese Sache übernehmen.
Von der Hauswirtschaft her. Seit 1990 wieder Richtung Heimat zurück.
Ja.
Ja, wieder als Heimat.
Ja, es war ein richtiger, schmerzlicher Einschnitt. Also ich habe da in Burghausen angefangen mit nur dieser dieser Immobilie, ja. St. Altmann Spitalgasse 207, mit keinem anderen Auftrag. Ich habe nichts gehabt, ich habe gar nichts gehabt, sonst nur den Auftrag, dieses Haus umzubauen und mich zu kümmern darum, dass da was draus wird, eine lebendige Stätte. Punkt. Ich habe nichts mehr gehabt, was einen als Pfarrer sozusagen hält und schützt und birgt oder was einem auch abverlangt, aber was einem auch halt Befriedigung schafft, nichts mehr von dem. Nur zwei Dinge. Da ist dann die Schwester Carmen gekommen, die Schulleiterin der Realschule, und hat gesagt, sie müssen bei uns da die Gottesdienste halten und als Schulseelsorger tätig sein. Ich habe gesagt, ich muss überhaupt nichts, das steht nicht in meiner Berufung. Ja. Und die Frau Zobel vom Altenheim Heilige Geistspital hat gesagt, sie müssen unbedingt die Gottesdienste halten. Ich habe gesagt, da weiß ich nichts davon. Mhm. Beide Dinge habe ich natürlich übernommen und war für mich nicht uninteressant, muss ich sagen.
Bist du der spirituelle
Das habe ich also nebenbei gemacht und ansonsten bin ich halt dann mit dem berufenen Architekten zusammengespannt gewesen und wir haben über ein Jahr lang haben wir nur gedacht und geplant und gefunden, geredet, ja, entworfen und dann kam der Beginn des Umbaus über 1,5 Jahre. Ich war halt jeden Tag in dieser Bauruine. Gewohnt haben wir im Kapuzinerkloster, die haben uns aufgenommen. Das habe ich äußerst angenehm in Erinnerung, der Pater Felix Guardian hat zu mir gesagt, jeden einzelnen der Brüder hat er gefragt, ob sie einverstanden sind, wenn die Anita und der Pfarrer Fischer zu einer ins Kloster kämen. Mhm. Da haben wir gedacht, so willkommen geheißen, bin ich noch nicht überlegt. So klar, so eindeutig, dass du weißt, das stimmt. Es waren 3 Jahre, wo wir da gewohnt haben, bei denen war ein wenig abenteuerlich, aber gut. Und dann war das Haus fertig.
Dann ist fertig gewesen, die bauliche Geschichte. Und dann hat es Da war der Auftrag, das zu füllen mit Leben.
Ich habe in diesen 3 Jahren natürlich alle Möglichkeiten gehabt und habe mich auch in der KEB, also damals
Kreisbildungswerk,
KBB, genau, Kreisbildungswerk, Adolf Hochholzer, sehr engagiert. Und dann war das zum Beispiel das Jahr der Bibel, 1992, ist ein Jahr der Bibel ausgerufen worden. Da habe ich mich gefragt, und meine Mitarbeiter, was sage ich? Dann haben wir einen Titel kreiert, gell, oder eben, braucht der Christ die Bibel? Mitreißend, gell, kann man es vorstellen. Braucht der Christ die Bibel? Das habe ich 20 Mal, ist das abgerufen worden, im Landkreis Altötting. Und da bin ich überall hingekommen. In die Pfarrgemeinderäte, in die Verbände. Das war für mich, also nicht nur das, aber wirklich eine Steilvorlage. Und speziell auch nochmal mit dem Titel. Braucht der Christ die Bibel? Ja, das Ganze ein wenig schräg aufzuhören, ob man das überhaupt braucht. Und was braucht er überhaupt? Was braucht denn der Mensch? Ja. Der Mensch hat zu sagen, braucht er da eine Bibel und braucht der Christ die Bibel? Naja. Es hat mich, hat mir auch viele Leute erschlossen, auch die Systeme, die Gremien, die Pfarreien und mich zusammengeführt mit wichtigen Menschen. Das war alles in diesen 3 Jahren möglich.
Das war also die Zeit, wo du gesagt hast, da muss ich in der Rückschau, da bin ich ausgegangen, in die Pfarreien, dass sie mich gesehen haben. Dann werden sie überlegt haben, mengen wir nicht, ist er ein Pastor da? Und dann ist die Einladung, ihr kommt zu mir ins Haus.
Ja.
Also das war die Vorbereitungszeit, da man sagt, das Haus kann dann auch gut starten.
Ja, also muss ich auch sagen, die SE war Bayer. Die Hedwig Bayer war ja jetzt auch online
dabei. Ja, die Hedwig war die erste.
Mit denen war ich sehr zusammengespannt. Also die haben da von hier aus, also sehr mit diesem Grundkurs mitgedacht gehabt, vorher schon. Und haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung kreiert, den religiösen Treffpunkt. Da bin ich weiterhin ausgefahren, nach Unterleikirchen. Also jetzt zweite Monat, also ich glaube 15 Jahre lang, mit einem Bibelwort.
Und das Bibelwort hinausgetragen in die Pfarrei, da man mal jemanden anderen sieht.
Und dann ist es einfach ins Laufen gekommen und sind die Grundkurse gemeindlichen Glaubens einfach angewachsen. Ist ein Programm voll geworden und dann war, das muss man unbedingt auch sagen, Helmut Höfel da. Ja. Helmut Höfel mit mir schon, bevor ich nach Burghausen kam, im Auftrag des Seelsorgeamtsleiters zusammengespannt. Und wir waren also über viele Jahre hinweg ein gutes Gespann, muss ich sagen. Und das Haus verdankt ihm auch viel.
Einrichtung Pastorale Entwicklung Passau.
Ja, das kurz PEP.
PEP. Der PEP. Ja. Pastorale Entwicklungsplan. Das ist 20 Jahre her. Also gute 20 Jahre.
Ja, 97 bis 2000 Vorbereitung.
Ja.
2000 Inkraftsetzung, gell? Das ist ein schöner Ausdruck.
Inkraftsetzung, Pfingsten war das, gell?
Pfingsten 2000.
Bischof Ida.
Das habe ich als einen der bewegendsten Gottesdienste meines Lebens erlebt, diesen Gottesdienst, Wortgottesdienst im Passauer Dom. Der Dom war brechend voller Menschen. Voller Menschen. Mit den Busse sind sie hergefahren, von überall her, zu diesem Pfingstsamstags, Nachmittagsgottesdienst. Und also eine unglaubliche Dynamik war da drin. Also wenn da der Geist nicht da war.
Ja, die haben ja kanalisiert worden, 3 Jahre lang. Ja. Die Gremienarbeit, die Pfarrgemeinderäte, die Gruppierungen, haben sie die Fragen gestellt?
Ich glaube, ich war da der Klausurenkönig. Also wir haben Klausuren gehalten nach und nach, die sind dann protokolliert. Es ist ein Buch erschienen mit 300 Protokollen. Später war ich dann im Domkapitel, habe ich Visitationen gehabt, habe ich das Buch mitgenommen, habe gesagt, Leute, schaut's her, ihr habt es vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, habt ihr in der pastoralen Entwicklung das zu Protokoll gegeben, euer Pfarrgemeinderat. Jetzt schauen wir, haben wir benannt. Schaut's das an. Haben es geschaut.
Der pastorale Entwicklungsplan. Ja, du Domkapitel hast angesprochen.
Das ist einfach auch so gekommen, ja.
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 Ja, sollen wir da was sagen dazu?
Ich war der Letzte vom Bischof Eder ernannt und das Domkapitel hat mich gewählt. Und der Bischof Eder hat mich dann ernannt und dann ist er 4 Monate später in den Ruhestand getreten. Und dann kam eine neue Zeit.
Ja.
Ich habe es immer für gut gefunden, dass ich dann auch in dieser Zeit im Domkapitel war und wöchentlich also da zusammengekommen bin und habe vor allem auch im Hinblick auf das Haus und seine Erhaltung, seine Förderung, das als ganz sinnvoll und wichtig erachtet, habe es auch mich genommen, jede Woche dann nach Passau zu radeln und den Bischof auch zu treffen. Und ich muss sagen, der Bischof Schrammel hat dann sich zu diesem Haus bekannt und da, zu dem, dass ich dort bin, und da haben wir einen guten Weg gefunden. Ja. So.
Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Das Heilige Geisthaus, also dein Haus, gell, das du kreiert hast, mit Leben gefüllt hast, wo du auch Verbindungen gesucht hast, hinausgegangen bist, die Leute eingeladen hast und so weiter. Ja, du bist verabschiedet worden. Vor?
Ja, zwei, also eineinhalb Jahre.
Eineinhalb Jahre.
Sommer 19, ja.
Genau. Beim letzten Kairos sozusagen dann.
Kairos.
Ja. Oder sind du mir vorgestellt?
Ja.
In die Richtung ist gegangen. Jetzt eineinhalb Jahre. Natürlich ist jetzt die Rückschau schwierig, weil Corona bedingt natürlich das Haus auch nicht im Normalbetrieb läuft.
Ja.
Geht es da recht ab?
Ich habe einen ganz guten Überstieg gehabt und deswegen auch einen guten Umgang gefunden. Es sind ja alle Leute noch dort, die mit mir beschäftigt waren. Ich freue mich, wenn ich komme, und ich freue mich, wenn ich sehe. Und ich habe richtig Abschied genommen. Also das habe ich gewusst, dass das notwendig ist und dass man eben auch gut tut daran, den Wohnort zu wechseln. Das hat sich mit Horming auch sehr gut ergeben. 11 Kilometer vom Haus entfernt. Und das war mir ganz klar, dass ich einen Nachfolger habe. Der war mein Wunschkandidat. Der ist da durchgesetzt worden. Und Gott sei Dank, dass er gekommen ist in diesem dann schwierig gewordenen Jahr. Er hat auch für den Erhalt des Hauses sehr gekämpft, und dass es jetzt relativ sicher ist, verdanken wir auch ihm und der Mannschaft, die mit Ludwig Reischl an der Spitze jetzt dort ist, bin ich ganz im tiefen Frieden und freue mich, dass ich eingehen kann und am Mittwoch, wenn es sei, auf die Messe heute in der Früh, die Gottesdienstgemeinschaft, da sammeln sich da nach wie vor unglaublich.
Um 6.30 Uhr, glaube ich, gell?
Ja, jetzt ja 7 Uhr.
7 Uhr. Um 7 Uhr oder früh, Mittwoch oder früh, um 7 Uhr.
Also das ist eine wunderbare Sache. Und ich arbeite jetzt ein wenig meine Sachen auf. Ich habe noch vieles mitgenommen, was ich noch ein wenig verschriftlichen möchte, um ein bisschen was zu festzuhalten. Was war eigentlich da in dieser Zeit? Es ist schwierig, ein System da hineinzubringen, aber ich bin dran.
Ja, es sind so viele Stationen, so viele vielseitige Interessen, das, was man bewegt, das da zu kanalisieren, glaube ich, schon eine Herausforderung.
Ja, und ich wünsche Ihnen halt, dass es wirklich, also Sie nehmen ja alles wahr, was noch möglich ist, und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das Haus wirklich wächst und blüht und gedeiht. Ich bin schon noch gescheit verhaftet damit. Die Vorstellung, es wäre nicht mehr, da mag ich nicht dran denken.
Die KIB ist natürlich unterstützend mit dem Haus verbunden. Wir haben eine ganz enge Zusammenarbeit gehabt.
Ja.
Das, glaube ich, ist immer gut.
Genau.
Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr, Stift. Wir haben ja schon so spät rum. Wir haben ja gesagt, eine Viertelstunde reden wir ein bisschen über die biografische Linie, gell? Und dann eigentlich wollte ich den herschreiben, Monsignore.
Monsignore.
Mein Herr. Wie kommt man denn zu dem Titel, Monsignore?
Ja. Da bin ich einmal am Montag um 8 Uhr nach Passau bestellt worden zum Bischof. Und da denkst du manches. Und dann ist der Bär Michael auch dahergegangen. Da sage ich, bist du auch bestellt? Er ist auch bestellt. Da sage ich, weiß jetzt nicht, um was es geht. Also, du weißt nicht, um was es geht. Dann hat er das angedeutet. Also, er hat sich das schon gedacht. Mir also ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Der Bischof hat dann auch gesagt, der Schrammel, haben Sie das nicht gedacht? Also, nein, also überhaupt nicht, dass ich da die Ernennung zum Monsignore kriege. Das ist MSGR-Punkt.
In der E-Mail-Adresse ist drin.
Genau. Und der, was eingebaut hat, hat gesagt, wir müssen mal Josef Fischer gelangen, da noch nicht, ist nicht hinreichend unterscheidend, wir brauchen noch was dazu. Dann hat er MSGR gesagt und ich habe gefragt, was ist denn das?
Was heißt denn das? Was ist denn das?
MSGR. Nach 20 Jahren.
Ja. Monsignore, du hast ein paar Sachen dabei.
Ja.
Du hättest, ich meine, ich würde mir wahrscheinlich schon diesen anschauen, du hast nämlich einen Brief gekriegt, du hast gesagt, zur Priesterweihe.
Ja,
du müssen wir jetzt nochmal zurückspringen, weil das darf man jetzt nicht übersehen. Ja. Da hast du die Priesterweihe, 74 wissen wir.
Wegen der Aktualität, gell?
Ja.
Da hat uns einer geschrieben, also wir waren im Praktikum und der uns gesagt, dem Weihekurs, sehr geehrter Herr Regens, sehr geehrte Herren, wir waren als Diakone angeschrieben, der ganze Kurs.
Weil also der Werkstätter, du, der Schwankel.
Ja, Eicher,
Herrlinger. Eicher, Franz.
Eicher, Herrlinger, Moosbauer, Oberneder, Willeitner.
Willeitner, Hans.
Templinger.
Ja, starker Kurs.
Ja. Und einer von uns war dort im Praktikum gewesen.
Mhm.
Und da schreibt er, und das wollte ich eigentlich fordern, weil das ein Dokument ist. Kurz vor dem Termin zur Diakonatsweihe möchte ich Ihnen einen aufmunternden Gruß senden und alle eventuell noch sich in Zweifel befindlichen Herren bitten, sich zur Hingabe an Christus und die Gläubigen in der Welt bereit zu erklären. Als Laie möchte ich Ihnen sagen, dass Ihr zukünftiger Beruf zwar ein Wagnis ist, dass aber dieses Wagnis auch privat größte Erfüllung bringen kann. Haben Sie Mut zum Priestertum? Wir haben junge und aufgeschlossene Priester so nötig, nötiger denn je. Christus ist es wert, dass man auf ihn setzt. Vielleicht darf ich Ihnen im Namen vieler Laien versichern, dass Sie sich in den Pfarreien nicht allein fühlen brauchen. Wir werden bemüht sein, Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen, wo immer es geht. Es liegt aber auch an Ihnen, den Laien Mut zu machen, dass Sie das kleine Wagnis der Mitarbeit auf sich nehmen. Mir persönlich macht die Mitarbeit im kirchlichen Bereich als Kirchenpfleger, Pfarrgemeinderatsvorsitzender und als Lektor sehr viel Spaß. Vielleicht darf ich noch erwähnen, dass ich 50 Jahre alt bin und drei Kinder im Alter von 21, 18 und 12 Jahren habe. Für die Weihe wünsche ich Ihnen allen große Aufgeschlossenheit, Bereitschaft und Mut, insbesondere aber gottesreichsten Segen für Ihren Entschluss und Ihr zukünftiges Wirken im Weinberg des Herrn. Wir werden bemüht sein, im Gebet Ihrer dies besonders am Weihetag zu gedenken. Soweit dieser Brief. Den habe ich jetzt wieder gefunden.
Den hast du gefunden.
Und nun, den lest jetzt vor, weil ich den als Ermunterung empfinde, in dieser schwierigen Zeit der Kirche sich zu engagieren. Junge, aufgeschlossene Priester, Mitarbeiter, Laien, wir sind bereit. Tun auch Sie etwas dafür, dass die Laien gern mitarbeiten. Punkt.
Dann nehmen Sie die Pflicht.
So sind wir damals gestartet.
Jetzt kann man natürlich da einsteigen, gell? Weil aktuelle Situation, aber ich möchte es jetzt nicht machen, weil wir eigentlich gesagt haben, den Fischer Josef laden wir ein, weil er ein Mann ist, der mit der Bibel unterwegs ist. Und ja, vielleicht brauchen wir gerade das jetzt.
Ja.
Nach den letzten Wochen auch.
Ja, das ist mir sehr recht. Also, ja. Dass wir nicht gesagt haben, das ist überhaupt nicht zur Debatte gestanden. Ändert man das Thema?
Ja. Überhaupt nicht.
Im Gegenteil. Unterwegs mit der Bibel. Das ist mein Thema. Ich wollte irgendwo sagen, zum Unterwegssein, das habe ich gelernt von verschiedenen Leuten. Da danke ich Ihnen sehr. War mit in der Pfarrei schon mit Gruppen unterwegs am Samstag früh. Dann nach Passau reingegangen, dort zum Frühstück, unterwegs Bett und Brett. Und haben wir gedacht, das machst du im Haus der Begegnung auch. Und das ist auf einen fruchtbaren Boden gefallen, mit diesem Tag unterwegs. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und wir haben dann begonnen, auch ein Schriftgespräch voranzusetzen. Beim letzten Mal, da war ich ja schon nicht mehr aktiv, sondern da habe ich das noch als Ruheständler gemacht. Haben wir uns auf den Weg gemacht und sind so früh zurückgekommen, dass wir noch einmal am Schluss noch eine Runde gemacht haben und die war erst noch recht spannend. Also zu dem Mann, der ohne hochzeitliches Gewand einfach eindringend und am Festmahl des Herrn teilnehmen möchte. und er wird hinausgeworfen und heulen und Zähneknirschen. Das war ein spannender Text. Das mag ich ja so. Und wenn man da angehend und ganz kritisch ist und schwierig, aber wir arbeiten bei uns einig. Und auf dem Weg stehen zu bleiben und sich nochmal auszutauschen, das kann man auf so einem Weg, schweigen zu gehen, das muss ja jetzt da sein darf und der muss reden und dann wieder das Reden und das Essen miteinander, das ist einfach gut. Aber jetzt darf ich sagen, gehen wir noch.
Ja, und jetzt schauen wir, was dabei
ist. Und ich habe, das bringen wir schon noch unter, ich habe einen Text dann mir vorgenommen für heute. Wir waren einmal als Haus der Begegnung unter der Leitung von Bayers und mir auch im Heiligen Land und haben dann den See Genezareth überquert. Und da lade ich jetzt meine verehrte Zuhörerschaft ein, sich auf den Weg zu machen, über den See Genezareth einzusteigen in das Boot. Und es ist ein Wagnis, wenn du ins Boot einsteigst, du steigst nämlich ins Boot der Kirche ein. Und dann geht es über den See Genezareth. Und wir sind da drüber gefahren und ich habe damals diese Stelle vorgelesen. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Und da darf ich gerne jetzt ein paar Dinge einfach dazu nehmen, ein paar Punkte, so haben wir das früher in der aszetischen Ausbildung im Priesterseminar genannt. Punkte. Ja, ein paar Punkte. Jesus steht in das Boot. Das ist grundlegend. Wenn der Herr nicht im Boot ist, dann kannst du es vergessen. Dann kannst du stolz daherfallen mit deinem Schiff. Es macht vielleicht ein lautes Getöse, aber wenn er nicht im Boot fährt, wenn das nicht unser Glaube ist, unsere Hoffnung und unsere Liebe, dann ist nichts. Und andererseits verlassen wir drauf, dass er auch heute im Boot der Kirche ist. Und Kirche ist ein unendlich weiter Begriff. Das Konzil sagt, die Kirche beginnt schon mit Abel, mit Adam und Eva. Und das Konzil sagt, in konzentrischen Kreisen geordnet, da gibt es die katholischen Christen und die evangelischen und die orthodoxen und da gibt es das Volk der Juden und da gibt es die Muslime, die mit uns den einen Gott verehren, den Allbarmherzigen und da gibt es die, die den in Bildern und Schatten Gott suchen und da gibt es die, die Jesus nicht kennen und alle sind hingeordnet auf ihn. Das ist die Weite, die wir im Konzil gelernt haben. Er ist im Boot. In unser aller Boot. Und als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See. Muss ich sagen, naja, das ist die alte Einheitsübersetzung. Heißen tut's, fahr hinaus dorthin, wo es tief ist. Das hat die Einheitsübersetzung nicht gebracht. Nicht gebracht. Er soll nicht einfach auf den See ausgetümpeln, sondern dorthin fahren, wo es tief ist. Das war mein zweiter Punkt. Dort ansetzen, wo eine Tiefe hergeht. Wo eine Tiefe im Entstehen ist. Wo tiefe Not ist, wo tiefe Freude ist, wo das Leben einfach ist, dorthin gehen, wo es tief ist. Und da sieht man, wie abhängig man ist von einer guten Übersetzung. Ich habe mich so vorbereitet, ich glaube, dass man tagelang reden kann. Ich habe 20 Bibeln bei mir daheim, habe ich noch nie so erfasst. Und bewege mich aber inzwischen die hin und her. Fahr hinaus dort, wo es tief ist. Dann kommt der dritte Punkt, der Fachmann Petrus sagt, Meister, was redest denn? Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Meister, ich höre noch einen Such, dass er das sagt, Geweide. Wir haben doch Fischer, Nacht, vom Beruf, Experten, Pastoralexperten. Wir kennen doch das. Nichts geht, nichts. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Was ist in dem Petrus passiert? Welche Gnade hat ihn angerührt, dass er zu dem gefunden hat, wenn es das du sagst, auf dein Wort hin, das zeigt mehr als meine ganze Erfahrung als Pastoralexperte. Ja. Und dann kommt die Menge der Fische und dann brauchen sie Helfer, dann brauchen sie ein anderes Boot. Mei, wenn wir das noch gerade sehen, dass wir andere Boote brauchen, damit wir zu Rande kommen und untergehen uns fast. Und dann kommt die Schlüsselstelle, als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Für Sünder steht in diesem Kontext vom Griechischen her das Wort, ich bin einer, der es nicht getroffen hat, der es verfehlt hat, das Ziel verfehlt. Es steht dahinter das Bild des Schützen. Der schießt und dann trifft er. Und der hat getroffen. Und wenn er nicht trifft, hat er es verfehlt. Das ist das Wesen der Sünde, dass man es verfehlt. Ich wollte der Petrus sagen, ich liege daneben. Mein Gott, eine solche Fülle. Die Überschrift über diesen Text heißt nämlich Leben aus der Fülle. Nicht aus der Kargheit, aus der Fülle. Und das verdanke ich auch stark der Hedwig Bayer. Denn wie wir mir über den See Genezareth gefahren sind, vor, glaube ich, genau 15 Jahren, und ich diese Stelle vorgelesen habe und ich auch gesagt habe, da geht es ums Leben aus der Fülle, hat mich sie nochmal darauf aufmerksam gemacht, genau, Leben aus der Fülle, hast du gesagt. Dann habe ich es erst nochmal richtig kapiert. Und da danke ich allen, die mir immer wieder das wiedergeben. Und ich begreife es dann erst richtig, wenn es durch euch durchgegangen ist. Und ich kriege es nochmal gesagt, nochmal in anderer Weise oder bestätigend oder anfragen, dann kommt es nochmal ganz anders bei mir an. Und der Petrus kriegt, und das war der Schluss, gesagt, also, von nun an wirst du Menschen fangen. So, zu dem möchte ich schon ein Wort sagen. Es ist ein hartes, brutales Wort, Menschen fangen. Zunächst geht es um das, dass ihr Fang gering war und dass nichts gefangen haben. Agra ist der Fang im Griechischen. Agra. Agra, Fang. Und dann kriegt der Petrus gesagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Dieses Wort, Menschen fangen, da steckt auch dieses Agra drin. Fang. Voraus geht das Wort Zoe. Das heißt im Griechischen Leben. Also du wirst ein Zogron, heißt es im Griechischen sein. Einer, der ins Leben fängt. Das ist paradox und spannend. Fangen, um jemand zum Leben zu bringen. Also Menschen fangen heißt Menschen für ihr eigenes Leben gewinnen. Menschen zu ihrem Leben befreien. Mit Menschen so zusammen sein, dass sie ihr Leben lieben und das der Brüder und Schwestern. Also der Ausdruck Menschen fangen ist dann nimmer brutal, verliert alles von seiner Schärfe und Härte und es bedeutet, du bist beauftragt, mit Menschen so zusammen zu sein, dass sie vor das Geheimnis ihres Lebens geraten, vor das Geheimnis der Liebe, vor das Geheimnis Gottes und dass auf diesem Hintergrund gern und freudig leben, auch in einer Pandemie. Aber wenn man sagen muss, kein Erfolg, Misserfolg, hin und vor. Krach und Krise und Konflikt und Krieg. Muss man alles beim Wort so nennen. Aber das ist die Verheißung.
Haben wir schon fertig jetzt?
Nein, jetzt habe ich meine Punkte abgeschlossen.
Ja, ich war jetzt schon noch.
Zu den
Nosen. Ich muss das jetzt ein bisschen sitzen lassen, ja. Weil das heißt, das ist ja genau der Punkt, den du angesprochen hast, glaube ich, dieser dialogische Moment, gell? Da man sagt, da wird jemandem was gegeben, du gibst es, dann lässt das sitzen und dann hörst du es nochmal und dann kommt es bei dir nochmal um.
Ja.
So ein rotierendes Wort.
Ich mache eine Vorlage, oder? Oder ich lege einen Text vor und mache ein paar Bemerkungen dazu, spärlich.
Ja.
Und dann ist es eine harte Arbeit für die Teilnehmer oft. Gell? Manche sagen, wir wären lieber gern bedient, aber das sind nicht die, die zu uns kommen.
Ich kann mir vorstellen, also die jetzt dabei sind heute, die das schon richtig juckt.
Ja,
Wenn man sagt, da muss ich nochmal was dazulegen, oder das mehr die schon nochmal. Oder wie meinen denn
das? Das war ja jetzt so verkürzt.
Ja, das ist ja klar.
So verkürzt. Aber ich wollte halt sagen, also auch die Geschichte dieses Textes und warum ich den heimgebracht habe. Ja. Dass er schon so lange arbeitet, so lange wirkt. Gell. Lukas 5, soll man sich merken, Lukas 5, bei der Fahrt über den See. Das hat für mich auch immer mit diesem See zu tun, eben auch mit unterwegs sein. Und wenn da niemand kann, wenn eingeladen ist zu dem Tag unterwegs, dann kann man auch nichts machen. Und dann kann die kein Schiffgespräch machen, dann kann die ja nichts zurückgreifen. Ja, dann kann die nicht wieder von neuem was aus weitergeben. Es ist ja immer ein Hin und Her.
Und es darf keine einmalige Fahrt sein.
Nein.
Muss öfters drüber gefahren
werden.
Ja. Mhm. Ich schaue jetzt noch ein bisschen rüber, was du mitgebracht hast. Ja.
Ich habe zwei Dinge noch mitgebracht.
Ja, das nehmen wir jetzt schon mal mit.
Haben wir schon noch Zeit. Weil das unterwegs sein, das ist mir immer so eingefallen, es ist genau 50 Jahre her, dass ich da mit einem guten Freund, dem Josef Thalhammer, späteren Missionsreferent, in die Türkei gefahren bin. In die Türkei. Er ist da im Studium fertig, wenn ich bin vom Freisemester gekommen, nur er sagt, er sucht jemanden, der mit ihm in die Türkei fährt, ich sage, ich fahre mit. Dann haben wir übermorgen gefahren. So war das. Ich habe noch dabei, das muss ich einfach euch sagen, ich habe die Fahrkarte der Deutschen Bundesbahn, die habe ich auch jetzt gefunden.
Deutsche Bundesbahn, der Preis, also 24. Juli 1971, gell? Bahnhof Altötting.
Da haben wir es gekauft.
Da hat er es gekauft. Für 198 Mark 60. 198 Mark.
Rückfahrkarte.
Salzburg, Istanbul, Istanbul, Salzburg. Bahnhof Altötting. So wurde es genannt. Da hat es in die Türkei gefahren. Und dann?
Also, ja. Die Fahrt hat gedauert von Samstagabend 20 Uhr bis Montagnachmittag 16 Uhr. 44 Stunden waren wir im Zug. Da haben wir bei glühender Hitze angekommen und waren dann in Istanbul. Ich habe da diese zwei Bücher dabei, die habe ich dabei gehabt. Wir haben da nur einen Rucksack gehabt für 3 Wochen. Also 200 Euro die Rückfahrkarte, 200 Euro haben wir gebraucht für die Fahrten durch die ganze Türkei 3 Wochen lang. Mit den Bussen und den Dolmuschen etc. Und 200 Mark haben wir so fürs Leben gebraucht. Ja, für Übernachten und Essen und das kaufen und da. Und dann haben wir nur einen Rucksack gehabt Und diese zwei Bücher hatte ich dabei, das Neue Testament, Griechisch und Lateinisch. Und vom Ernst Bloch, die Tübinger Einleitung in die Philosophie. Und da darf ich nur gern zwei Zeilen vorlesen. Da geht's an, ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Das muss jetzt gehen. Mit dem, das ist ein wenig drauf, wenn man das Bier, das macht nichts. Und die habe ich dabei gehabt. Und wenn ich gefragt werden darf, was nimmst du mit, wenn du 10 Bier mitnehmen darfst, das nehmen wir mit, heute auch wieder. Und ist für mich wichtig, also das Nachdenken, die zeitgenössische Philosophie, das Denken der Zeit und das Wort Gottes. Diese beiden Dinge, von denen habe ich leben dürfen und bin unendlich dankbar für die Menschen, denen wir da begegnet sind und denen wir das abgenommen haben. Ich darf noch gern zwei Dinge von dieser Reise nach Istanbul in die Türkei erzählen. Wir waren ja natürlich auch biblisch interessiert und wollten dann den Ort Laodicea finden. Eine der 7 Gemeinden, an die Johannes seine geheime Offenbarung schreibt. Und Laodicea. Ja, jetzt findet man das Laodicea nicht, gell? Das ist ja überall nur Sand und Wüste. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir noch bis zu der Hütten hintere da. Und dann sehen wir schon, wenn es nicht ist, dann gehen wir zu der Hütte. Ja, da ist jetzt da einer drin. Gell? Und dann haben wir gesagt, Laodicea. Dann hat er ja, geredet und teilt. Dann haben wir weitergegangen, haben wir es aber nicht gefunden. Mhm. Bis heute nicht. Enttäuscht. Gehen wir zurück und an seiner Hütte vorbei, dann winkt er uns. Ohne Worte haben wir ja nichts reden können. Ja. In seine Hütte hinein, er war sowas wie ein Kehrwitzeiner, ein Korbflechter, Kehrwitzeiner. Mhm. Haben wir gesehen, dass er die Körbe, der Esel war drin. Und dann hat er gesagt, wir sollten uns da hinsitzen und dann hat er uns Weintrauben gebracht. So süße und wohlschmeckende, wie ich es vorher und nachher nicht mehr gegessen habe. Und dann hat er da etwas runtergerissen, es hat fast so ausgeschaut, dünn wie ein Zeitungspapier, war ein Brot. Mhm. Brotfladen, ganz knusprig. Mhm. Und das hat er uns auch gegeben. Dann waren wir mit da beieinander, mit Brot und Wein. In einer Hütte mit einem Menschen, den wir nicht verstehen haben können, von dem ich gedacht habe, den werden wir nie im Leben mehr sehen. Sicher ein Moslem, ganz ja. Sicher. Und gelacht hat er, wie er uns da gesehen hat. Und ich muss sagen, ich habe ein Leiden gehabt, das kriegt man gern, wenn man da in solche Länder gefahren mhm. ist.
Ja.
Es hat sich alles in mir beruhigt. In meinem Bauch, mhm. alles beruhigt auf dieses Brot und diese Weintrauben hin. Und wir sind gegangen, da haben wir ja, wollten wir ihm ein paar so Zigaretten geben, die haben wir da gehabt, das ist ja völliger Schmarrn. Ey. Wir wären es selbst mit ein paar Zigaretten da, aber wir haben gemeint, man muss ja auch was tun. Er hat gelacht, ey. Ich war so ein Kasen und hat uns einfach gelassen, entlassen. Diesen Menschen habe ich nie mehr vergessen. Der, für mich war das von eucharistischer Qualität, was wir da erlebt haben. Also es ist kein,
ja, ja,
aber kein theologisches Sakrament gewesen. Aber der hat uns bei Brot und Wein empfangen und da sein lassen. Und ein anderer Moslem, den wir haben ja viele Leute getroffen, der hat uns eingeladen zum Abendessen und hat uns dann erzählt, ja, dass er in Salzburg war. In Salzburg hat er scholastische Philosophie studiert, auch in einem Moslem. Ja, wie das, ja. Und er lebt jetzt da in Istanbul, ja. Eine solche Weite und Freiheit. Und dann haben wir den Brief an die Galater gelesen, weil Ankara ist mhm, mitten in dem Land Galatien, wo der Brief an die Galater geschrieben ist. Und wo steht so, Freiheit hat euch Christus befreit. Ja. Und wir haben natürlich auch die Unfreiheit gesehen, muss man auch sagen, wie heute im Ruhe möglich ist. Und einmal den Abschied eines alten Vaters von seinem Sohn, der aufgebrochen ist als Gastarbeiter nach Deutschland. Auch dieses Bild werde ich nicht vergessen. Also, wo die Welt des Archaischen in diesem alten Patriarchen. Und er muss jetzt da seinen Sohn gelassen in eine für ihn völlig unbekannte Welt und Fremde und lässt den gehen. Und das waren einfach wunderbare Ereignisse. Unterwegs mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, das weit ist, das ein Leben in Fülle schenkt. Und das kannst du überall haben. Und wer sagt, das gab es heute nicht, muss ich sagen, dann machst du deine Augen auf. Und der ist zunächst schon sagen, wie der Petrus, er gemeistert durch. Wir wissen doch, dass man heutzutage keinen Erfolg haben kann. Gibt's doch nicht. Und dann sollst du vorstoßen zu dem Wort, weißt, dass du bist, weißt, dass du sagst, mach was nochmal.
Vorher hast du bei dem Petrus-Gedanken diesen Satz noch gesagt. Und dann hat er diese Gnade erfahren dürfen.
Das ist schön, dass du das nochmal sagst. Das freut mich. Ja.
Dann hat er die Gnade erfahren dürfen. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, weil wenn ich jetzt frage, welche Gnaden du erfahren hast, ich glaube, das können wir uns schon selber zurecht von dem, was du jetzt gesagt hast. Vielleicht ist das ein Impulsgedanke auch für uns, die wir heute jetzt dabei haben. Welche Gnade darf von mir erfahren? Das gell? Schön, ja. Dass man das so, es kommt zum Aussagen, ja. Mit so einem KP-Blast-Ding, das sind so Momente vielleicht auch, die man für den Tag halt mitnehmen kann.
Ja. Ja, das gefällt mir ganz gut.
Welche Gnade hast du erfahren? Josef, ja, jetzt ist es so, gell? Wir hätten wir schon ein paar Sachen.
Das war jetzt
nein, macht nichts, CD. Ich hätte jetzt schon noch ein paar Sachen gehabt, aber ich mag es jetzt gar nicht mehr fragen, weil jetzt, glaube ich, das so gut beieinander ist. Das Wort vom Bloch, Ernst Bloch, diesen Gedanken, gell, den du kurz vorgelesen hast, dieses vom Ich zum Wir, den, glaube ich, den schreiben wir noch schnell aus oder kopieren wir,
ja.
Weil wir das auch unseren Zuhörern dann schicken.
Ja.
Außer du hast nur eine kurze Betrachtung dazu.
Du, ich hätte noch ein letztes Wort. Gell?
Ah, das hast du sowieso.
Das, ja.
Nein, aber nur mal zu dem Blochtext, weil der ist schon spannend. Also der geht mir schon nach. Hast du da auch schon was verschriftlicht dazu? Hast du da schon Gedanken gemacht? Jetzt ist es so wie in der Schule, einer macht was und die anderen schreiben ab.
Zu dem
Büchlein. Nein, zu dem Satz, den du vorgelesen hast.
Nein, da habe ich noch nichts.
Also wenn du sagst, das ist jetzt noch auf meiner Agenda, gell?
Das ist ja ein unbeinliches Wort, gell?
Ja, deswegen.
Das Bin, ich bin, ist ja. Innen. Alles innen ist an sich dunkel. Um sich zu sehen und gar was es um es ist, muss es aus sich heraus.
Ja, ist schon. Also wenn du sagst, ich habe da nochmal vielleicht ein paar Gedanken dazu,
ja.
Wir nehmen es dankbar an.
Ja, aber das als Hausaufgabe.
Genau, wie in der Schule, gell?
Ja.
Das ist gut. Okay. Du schickst mir an, wir schicken es dann weiter. Aber du hast uns noch einen abschließenden Text mitgebracht.
Ja.
Auch den können wir eventuell dann.
Es hat einmal einen schlimmen Augenblick in meinem Leben gegeben, als ich gerade ein paar Tage Kaplan war.
Also?
Ist die Kirche abgebrannt, in der ich als letzter Gottesdienst gehalten habe am Schluss, am Sonntag.
In der Kirche, wo du zelebriert hast?
Ich den letzten Gottesdienst.
Ja, da kannst du dir vorstellen, was dir im Kopf geht.
2 Stunden Verhör durch die Kriminalistik. Aber es ist nichts rausgekommen. Es war am 30. September. Und dann kriege ich einen Brief. Ja. Amitiés ist es, französisch, gell? Freundschaften. Mhm. Bischof Antonius Hofmann ist in Lourdes, wahrscheinlich auf einer Pilgerfahrt nach Lourdes, 4 Tage später. Und schreibt er, 4.10. Lieber Herr Fischer, hat er geschrieben, ich war der Kaplan. Lieber Herr Fischer, haben Sie mit Mettenhausen einen großen Strecken gehabt. Und dann hat er geschrieben, Zellabi, sagen wir hier, so ist Lim. Segen und Erfolg in Ihrem Fahrverband wirken mit Grüßen an das gesamte Team, hier Anton Hofmann. Der Bischof hat mir auf diese geschrieben, Zellabi, so ist Lim. Tu dir nicht ab.
Befreiend. Ich habe ja Rückendeckung, gell, ähnlich wie beim Petrus. Josef, jetzt sage ich, vergelt's Gott.
Ja, sehr gut.
Du kriegst von uns, wie jeder Gast, eine Tasse,
ja,
okay, aufbrechen in den Tag, der Kai Biris. Du beendest heute sozusagen diese Reihe. Vergeht's gut. Ich hoffe, ich habe es gesagt gut. Ich wünsche unseren Zuhörern, ein paar ganz treu dabei gewesen. mir hat es ja recht Spaß gemacht.
Ja, ja, mir auch.
Ja.
Ich schon, ja.
Ja. Ja, kann jetzt. Aber bis jetzt hat sich keiner beschwert.
Ja, soll ich da rein.
Ja, okay. Nein, wenn man eine Tasse geschenkt kriegt, dann darf man sich nicht beschweren.
Schön, gell? Nein. Aufbrechen in den Tag.
Ja, Aufbruch mit das große Thema. Gut, ich sage vergelt's gut fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich nach Ostern. Und Josef, ja, das war jetzt sehr schön.
Ja.
Hat mir sehr gefallen, muss ich schon sagen.
Wollen wir es überzogen haben, gell?
Wollen wir überzogen.